Talk mit Thies. Jan Weiler ist Journalist, Kolumnist, Autor. Eines seiner großen Bücher war Maria, ihm schmeckt's nicht, das auch verfilmt wurde. Eine Geschichte über die italienischen Schwiegereltern. In Im Reich der Pubertiere, da hat er über seine Teenager im Haus geschrieben. Und vor einigen Jahren hat er auch seinen ersten Krimi geschrieben, beziehungsweise Gesellschaftsroman mit Kommissar Kühn. Kühn hat zu tun. Und dieser Herr Kühn, der ermittelt jetzt ganz neu zum zweiten Mal in Kühn hat Ärger. Hallo nach München.
Hallo.
Es geht ja in diesem Roman auch gerade um ein München und diese große Schere zwischen Reich und Arm. Was haben Sie davon auch selbst in Ihrem Leben gemerkt in München?
Na, es ist schon sehr spürbar. Man spürt deutlich, wie die gesellschaftlichen Schichten auseinanderdriften. Ne? Gerade in einer Stadt wie München, die in dem Ruf steht, ja sehr reich zu sein, wird einem das häufig klar. Also ich habe noch nie so viele Bettler oder Obdachlose gesehen wie im Moment. Mhm. Und es gibt eben einen bröckelnden Mittelstand, der so vor sich hin pendelt. In München selber finden sie keine Wohnung, wenn sie normal verdienen und eine Familie haben. Sie müssen also pendeln und dafür gibt es hier das ausgesprochen ekelhafte Wort Pendlerprekariat. Das sind also Menschen, die, weiß ich nicht, eine Stunde oder länger von zu Hause in die Stadt reinfahren, um in einer Stadt zu wohnen, der sie gar nicht mehr richtig angehören. Und dann pendeln die wieder raus und gehen ins Bett. Mhm. Und das sieht man. Man spürt das auch in so einer reichen Stadt, klar.
Ihr Kommissar in diesem Krimi, der ja auch mehr Gesellschaftsroman eigentlich ist, ne? Gleich am Anfang dort, guckt ja auch in den Spiegel morgens im Bad, bevor er sich dann auf den Weg in die Stadt macht, der fragt sich, wer bist du, wie geht es dir, stimmt das alles? Mhm. Dieser Blick in den Spiegel morgens, was sagt der Ihnen?
Den muss man aushalten.
Aber Sie gucken in den Spiegel.
Ich gucke tatsächlich echt ungern in den Spiegel. Also ich kann zum Beispiel diesen Blick nicht gut aushalten. Also Kühn versucht am Anfang in diesem Buch, sich ganz unvoreingenommen zu betrachten, so wie man ein Foto anguckt. Ne? In einem Foto guckt ja keiner zurück und blinzelt oder so. Und er versucht ganz still zu stehen und in sich hineinzugucken und zu sagen, wer ist das, der mir da gegenübersteht? Das ist eine Übung, die man mal machen muss. Das ist nicht so leicht. Und er spürt an sich, wie er altert und wie die Spannkraft nachlässt und wie er das Gefühl hat, vielleicht ist schon die Hälfte rum oder vielleicht sogar schon mehr. Und er macht sich darüber natürlich so seine Gedanken. Ich glaube, diese Gedanken machen sich ganz viele Menschen Mitte 40 oder ab Mitte 40, die so vor dem Spiegel stehen.
Aber Sie sehen noch nicht, dass alles schlaffer wird bei Ihnen. Also, oder sagen wir so, es macht Ihnen doch nicht wirklich etwas aus, oder?
Naja, das hängt so, hängt so ein bisschen davon ab, wie der Abend davor war. Ne? Also,
aber dann gibt es eine Erklärung
wenigstens. Dann gibt es wenigstens eine Erklärung, genau. Nee, also ich komme schon klar, aber diese Gedanken, die man so hat, wenn man sich so kontrolliert, wenn man so guckt, die kann man nicht abschütteln. Die hat man ja auch, wenn man zum Beispiel in dem Alter Fußball spielt. Mit Freunden irgendwo, ne? So zum Spaß. Ja. Man weiß, in Gedanken geht man noch steil. Ne? Also man wüsste genau, was zu tun wäre, wenn der Ball dahin käme. Man kommt aber nicht mehr hin, weil man schlicht und einfach zu langsam ist. Und dieses
Aber Herr Weiler, Sie sind doch keine 68.
Nee, 50.
Ja, das ist doch nix.
Nee, absolut. Also 50 ist das neue 30, sagt man. Ja.
Aber, nur beim Fußball halt nicht.
Aber in Wahrheit, im Fußball oder in anderen Betätigungen merkt man natürlich schon, dass man so allmählich abgehängt wird. Ne? Das gilt zum Beispiel auch für die Kenntnisse in, weiß ich nicht, Computer, Internet, Dingen oder so. Oder bei in kulturellen Fragen. Bei Musik zum Beispiel, wenn man sich immer dafür sehr interessiert hat und dann plötzlich feststellt, ach, da muss ich jetzt nicht mehr mitmachen oder so, das sind schon so prägende Momente. Und die hat der Kühn, dieser Polizist, auch.
Und das haben sie von sich dann durchaus ein bisschen abgeguckt und natürlich etwas überhöht. Ne? Aber naja, sie spüren das auch. Also dieses Abgehängtwerden. Sie reden ja von sich, ne?
Naja, also.
Aber in Sachen Computer ist es doch gar nicht so schwer,
damit ich spüre das bei mir und ich spüre das in meinem ganzen Bekanntenkreis. Ja. Es gibt dann irgendwann den Moment, wo man sagt, also ich muss jetzt den neuen Krieg der Sterne gucke ich mir jetzt nicht mehr an. Ne? So. Und das ist ja, schon ein Eingeständnis darin, dass man sagt, dass man so ein wichtiges kulturelles Thema wie Krieg der Sterne tatsächlich eines Tages hinter sich lässt.
Haben Sie das Gefühl, Sie müssten den sehen, um mitreden zu können?
Nein, aus Tradition. Ja. Weil das war, glaube ich, mein zweiter Film, den ich in meinem Leben gesehen habe, war Krieg der Sterne 1977. Und natürlich hat man dann das Gefühl, man müsste jeden neuen Teil sehen. Und jetzt hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, also sozusagen 40 Jahre später, och nö, jetzt ist mal gut.
Ich hatte sogar das Sammelalbum früher.
Ich auch.
Von Teil 2. Ja,
mir fehlte, ich hatte
das
Teil
1. Das Imperium schlägt zurück.
Ich hatte Teil 1 und es fehlte mir ein einziges Bild.
Okay.
Und zwar aus so einer Vierer-Kombination, der rechte untere Teil des Todessterns.
Oh nein. Dann war da ein klaffendes Loch.
Da ist bis heute ein klaffendes Loch. Ich habe das Album nämlich noch.
Ist es wenigstens ein schwarzes Loch?
Das weiß ich nicht. Da ist also Weltraum und ein Stück Todesstern fehlt mir. Und sonst habe ich mir alles ertauscht.
Aber das finde ich jetzt aber ganz erstaunlich. Sie haben tatsächlich aus den, von was reden wir, 70er, was war es?
77.
70er. Da, Sie haben dieses Sammelalbum noch?
Mhm.
Ich weiß nicht, wo meins ist. Also meins gibt es nicht mehr. Und ich glaube, das war voll.
Da wäre es heute einiges wert.
Ich weiß, ne? Und in Sachen Musik bei Ihnen zu Hause, denn auch da sagen Sie, ach, gar nicht so leicht mit der Zeit zu gehen, was da so alles Neues gibt und mitreden zu können. Zu Hause, da laufen auch ein paar Kinder rum und noch eine Frau. Wer hat die Hoheit über das Radio?
Also die Hoheit über das Radio habe ich. Es ist das klassische Küchenradio, das immer läuft, wenn ich da rumwurschtel. Aber es gibt ja eben auch in den diversen Zimmern eigene Geräte und alle möglichen mit Bluetooth angeschlossenen Sachen in Badezimmern und sonst wo.
Mhm.
Und überall wird irgendwie Musik drauf geschickt von Spotify oder irgendwem sonst. Und da bin ich dann größtenteils tatsächlich raus. Also jedenfalls bei meinem Sohn, weil der hört gerne so Hip-Hop, deutschen Hip-Hop. Und da ist mir vieles einfach auch echt einfach musikalisch zu langweilig. Ne? Das sind ja eigentlich fast nur Beats und Bass. Und das ist mir einfach ein bisschen zu langweilig.
Welche Musik, welche Band haben Sie denn trotzdem über Ihre Kinder kennen und vielleicht auch schätzen gelernt?
WXX.
Ach,
die über meine Tochter.
Ah.
Die finde ich auch echt richtig gut. Und, und das wurde mir von meiner Tochter nahegebracht.
Ging es auch schon zusammen aufs Konzert?
Ja.
Das macht die mit die Tochter.
Ja.
Das mit dem 50-jährigen Vater.
Naja, kommt drauf an, was man sich ansieht. Ich war auch mit meinem Sohn bei Deichkind.
Ja.
Und das ist ja einfach so eine große, lustige Jungsparty. Und das können wir schon gemeinsam genießen. Da haben wir auch gemeinsam Spaß dran, klar.
Ach, das klingt gut. Wann sind Sie Ihren Kindern trotzdem mal peinlich?
Wenn ich tanze.
Oh.
In dem Augenblick, wo ich anfange, mich zur Musik zu bewegen, schrumpelt meine Tochter ein wie so eine traurige Blume. Das kann die nicht mit ansehen. Und mir aber egal, ich tanze. Wenn mir nach Tanzen ist, dann tanze ich. Und es ist meiner Tochter peinlich und meiner Frau ist es auch peinlich, ist mir aber egal.
Aber von was reden wir denn davon, dass die Familie zusammen in die Disco geht?
Nein.
Oder in einen Club? Nein, wie soll da? Oder wo tanzt der Papa?
Nee, aber es gab ja schon mal Partys, wo man gemeinsam war.
Okay, natürlich.
Manchmal hier und da so generationenüberspannende Partys. Und da bin ich, wenn ich zu vorgerückter Stunde, wenn schon Erfrischungen gereicht wurden, dann kann es sein, dass ich mich von der Wand löse und so ein bisschen tanze. Und das wird aber nicht gern gesehen.
Finde ich aber echt hart. Aber gut.
Der ist auch hart.
Aber innerhalb einer Familie muss auch Platz für Ehrlichkeit sein.
Na, außerdem, wenn ich mir vorstelle, ich hätte meinen Vater jemals tanzen gesehen, was nicht der Fall ist.
Mhm.
Aber ich glaube, da wäre ich genauso zusammengeschrumpelt.
Bieten denn die Pubertiere, wie sie ja in der Vergangenheit waren, bieten die denn eigentlich auch noch ein paar Zeilen an, die man dann auch zum Schreiben verwerten kann? Oder haben die sich so ein bisschen aus diesem Kreis verzogen. Und man sieht sie, wenn man Glück hat, mal noch beim Abendessen.
So ist es. Ja. Also der Aktionsradius wird größer und die Autonomie wird größer. Und so langsam aber sicher verschwinden diese Zeilen oder auch die Anlässe, darüber irgendwas zu schreiben. Das wird weniger jetzt, so langsam. Ne? Ist ja auch ganz gut. Ja. Die Tochter steht jetzt dann irgendwann auch schon vorm Auszug. Und das ist eigentlich eine ganz beruhigende Entwicklung.
Aber wer liefert denn jetzt gute Sätze?
Naja, die muss ich mir selber liefern. Oh. Oder die sind ja nicht die einzige Inspirationsquelle. Nein, es gibt ja auch noch Freunde, die Kinder haben, und es gibt Nachbarskinder und es gibt die eigene Kindheit, aus der man noch eine Menge ziehen kann. Und es gibt Zeitungen, Fernsehen und so, Internet. Nein, also die Inspiration hört nicht dadurch auf, dass die eigenen Kinder irgendwann mal schweigen.
Was war denn der letzte echte Satz, an dem Sie sich so gefreut haben, dass wir den vielleicht demnächst dann lesen werden, in der Kolumne oder im Roman?
Da müsste ich nachdenken. Tatsächlich ist es so, ich habe die Kinder in letzter Zeit irre wenig gesehen, weil ich die ganze Zeit auf Lesetour bin. Ja. Und wir haben jetzt natürlich das Wochenende, das letzte Wochenende miteinander verbracht. Aber da war gar nichts. Mein Sohn hat eine neue Freundin und hat wieder mal am Hals eine unglaubliche hypobare Sukkulation.
Aha.
Wissen Sie, was eine hypobare Sukkulation ist?
Nein, natürlich nicht.
Ein Knutschfleck.
Ach was. Ach, Sukkulation, natürlich. Sack.
Eine saugen. Hypobare Sukkulation. Eine mit Unterdruck hervorgerufene Saugverletzung. Und das ist immer ein Thema. Ich frage dann immer nach der hypobaren Sukkulation und er sagt dann immer, ich soll ihn mit dem Quatsch in Ruhe lassen.
Ja, wie geht's denn nicht irgendwann auch mal ohne Knutschfleck?
Nee, offenbar nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, in dem Kind kann kein Tropfen Blut mehr sein, wie das Ding aussieht.
Also es gibt ja bei Ihnen auch den Pubertierforscher in den Kolumnen auch. Ja. Der läuft dann auch gerne mit einem Klemmbrett durch die Wohnung, macht sich Notizen über die Kinder. Das haben Sie natürlich nie gemacht oder gab es vergleichbar?
Nein, dieser Pubertierforscher und das Versuchslabor sind natürlich schriftstellerische Mittel, um bestimmte Themen zu transportieren, über die man gerne schreiben möchte. Und da bietet sich das an, dass der Forscher sozusagen den Kindern da mit dem Klemmbrett hinterherläuft. Wenn ich das tatsächlich machen würde, dann hätte ich nach 5 Minuten, würde mir irgendjemand dieses Klemmbrett auf den Kopf hauen. Nee, mache ich nicht.
Aber an Frechheiten hat es in der Vergangenheit, glaube ich, auch nicht gemangelt bei Ihnen im Hause.
Ist auch gut so.
Eine Sache, Papa hört schlecht.
Da ist ja, das behaupten die immer. Also die sagen immer, ich wäre taub. Mhm. Ich sage immer, die nuscheln alle. Ich bin natürlich nicht taub, sondern ich bin moderat, ein wenig harthörig. Das gebe ich zu. Das liegt in der Familie, das habe ich, glaube ich, von meiner Mutter. Und das führt dazu, dass ich manchmal in Unterhaltungen nicht recht folgen kann. Ich sage sehr oft, hä?
Okay.
Und beuge dann den Kopf vor und dann muss für mich alles nochmal gesagt werden.
Yeah.
Und ich sage zum Beispiel, wenn meine Tochter sagt, das ist wieder so eine Kälte da draußen, dann frage ich, wo ist draußen eine Käthe? Wo? Was denn für eine Käthe? Kälte, Vater, Kälte. Ach so.
Aber Sie haben es da mit Absicht gesagt.
Nein.
Oh, ach so, das ist dann wirklich Zufall.
Nein, ich verstehe.
Und deswegen also der Name Christiane Schmidt. Den haben die Kinder Ihnen gegeben. Ich verstehe nur nicht, warum. Warum Christiane Schmidt?
Christiane Schmidt ist eine Verballhornung von Christian Nischmidt.
Ach so, ich verstehe.
Und ich bin Christian Nischmidt. Und dieser Spitzname hängt mir an schon eine ganze Weile. Die finden das lustig, mich damit aufzuziehen, dass ich angeblich taub sei.
Sie haben aber auch kein leichtes Leben dazu.
Nee, ich habe kein leichtes Leben, also, zumal ich habe neulich das Hörgerät von meiner Mutter mal ausprobiert. Die hat jetzt gerade ein Hörgerät bekommen, so ein Hightech-Ding, ne? So, was man so mit App am Telefon steuern kann, also was ganz Irres. Sieht man auch wirklich nichts mehr von. Und das habe ich mir eingesetzt und die Wirkung war phänomenal.
Oh.
Ja, Mist. Irgendwann läuft es darauf hinaus, aber im Moment
Das klingt jetzt lustig, aber was hat es mit Ihnen gemacht in dem Augenblick, wo Sie gehört haben, oh, das ist irgendwie funktioniert das sehr gut, auch bei mir.
Ja, ich habe gedacht, das ist ja alles Infraschall hier. Mhm. das war irre. Also ich habe, also das war auf einer Familienfeier und ich habe also Menschen am Tisch, die 10 Meter entfernt saßen, reden hören. Das war wirklich, das ist echt enorm, was dabei rauskommt. Ich glaube, selbst wenn man sehr gut hört und man hat so ein Ding mal im Ohr, das ist erstaunlich.
Ach, guck mal, damit kann man abhören für den BND.
Genau. Ja, wirklich wahr. Also das ist ein phänomenales Hightech-Spielzeug. Mir wurde da klar, dass ich das jetzt noch rausschieben kann, aber irgendwann eines Tages ist das mein Schicksal.
Mhm. Hat denn der Schwiegervater auch schon eins?
Der hat keins.
Ach, der hört wieder gut, der Vater.
Nee, der hört nicht gut, aber also, dem ist egal, was die anderen sagen.
Also wir reden von dem italienischen Schwiegervater, der ja auch quasi ihre Romane geschrieben hat, die ersten. Ja. Maria, ihm schmeckt's nicht, Antonio, ihm schmeckt's nicht. Und so. Ach, und der weigert sich.
Leute, weigert sich, das ist für den überhaupt gar kein Thema. Was die anderen sagen, ist dem nämlich wurscht.
Ja.
Und selbst wenn der ein Hörgerät hätte, der würde eh nicht zuhören.
Wie geht's denn dem zurzeit?
Dem geht's.
Von dem haben wir ja lange nichts mehr gehört jetzt.
Von dem wird man noch nichts mehr
aber
hören.
Aber ich bin froh, dass er noch lebt.
Ja, der lebt noch. Ja. Der ist in Rente. Mhm. Was seine Person, also was ihn als Kunstfigur angeht, so ist Antonio Marzipane in Rente gegangen, schon vor ein paar Jahren. Der spielte in der Kolumne manchmal früher noch mit und dann ging mir irgendwann ein bisschen die Geschichten aus für den. Und dann habe ich eines Tages beschlossen, so, diese Figur geht jetzt in Rente.
Ihre Frau, die ja die Tochter von diesem Mann ist, die hat ja so einen schönen Nachnamen.
Ja.
Limoncini heißt die. Sandra Limoncini.
Ja.
War für Sie mal ein Thema, ob Sie den annehmen? Weil ich bin durchaus geneigt, wenn da so ein schöner Nachname des Weges käme, ich wäre durchaus geneigt, den anzunehmen.
Nee, ich habe da nie ernsthaft drüber nachgedacht, aber sie hat meinen Namen nicht angenommen.
Na,
also sie hat ihren behalten.
Ja.
Und das führte bei unserer Hochzeit damals bei meinem Großvater, der inzwischen lange verstorben ist,
der brachte
ja den Namen Weiler sozusagen mit, mein Großvater väterlicherseits, und der war ein bisschen pikiert. Warum ist denn mein Name hier plötzlich nicht mehr gut genug? Und, und ich sagte, naja, der andere Name ist aber so schön.
Ja, ist er auch. Also. Ist er auch. Wobei in Italien, ja, das ja gar nicht üblich ist, ne? Also in Italien jetzt, dass die Frauen den Namen vom Mann annehmen.
Ist das so?
Na, ich weiß nur, eine Freundin von mir, die würde so gerne den Namen vom Mann haben, mit dem sie verheiratet ist. Aber sie durfte ihn nicht annehmen.
Ach, ehrlich?
Also sie sagte mir, also sie wohnt in Venedig.
Aha.
Entschuldigung, sie wohnt in Verona. Aha. Und sie sagt, nein, in Italien macht man das nicht.
Ah ja.
Aber Sie sind mit einer Italienerin verheiratet. Also wenn das einer das wüsste, so, dann wären Sie das ja wahrscheinlich. Nee,
das ist mir nicht so präsent.
Und die hätte den so gerne.
Ja.
Und sie darf ihn aber nicht annehmen. Die Frauen machen das nicht in Italien.
Das ist
erstaunlich. Ne?
Ja, komisch. Ja.
Wie haben Sie sich bei den Kindern geeinigt eigentlich?
Die heißen wie ich.
Okay, und das war der Mutter dann auch egal?
Ja, ja. Es ging ihr damals darum, die ist auch Journalistin, die ist hier beim Bayerischen Rundfunk und es ging ihr damals darum, einfach den Namen auch aus beruflichen Gründen zu behalten.
Natürlich,
und,
klar.
Außerdem ist er ja wirklich schön und, und er sollte nicht aussterben, weil ihre Schwester, die hat den Namen ihres Gatten angenommen.
Mhm.
Und wenn meine Frau ihren auch abgelegt hätte, dann wäre dieser Name ausgestorben.
Das stimmt. Wie unterscheidet sich eigentlich die Erziehung in Deutschland und die Erziehung in Italien? Gab es da mal Diskussionen innerhalb der Familie?
Ja, also, so ein bisschen.
Okay,
also
okay.
Die sind, was die Erziehung angeht, sind die Italiener auf der einen Seite sehr streng. Also die Kinder sind ganz schön behütet und die sind auch ganz schön ans Matriarchat gebunden.
Mhm.
Auf der anderen Seite aber auch dann wieder viel, viel freier. Also die im Sommer gehen die ins Bett, wann die wollen. Und da gibt es das nicht, dass man sagt, so, jetzt ist es 9, jetzt geht es aber allerspätestens ins Bett, sondern man sieht da durchaus noch nachts um 23.35 Uhr Kinder mit so einem Eis rumlaufen. Die fallen dann mit dem Gesicht in das Eis hinein und schlafen ein und werden dann nach Hause getragen. Aber da gibt es dieses restriktive, uhrzeitgebundene Verhalten nicht so. Ne? Hat auch viel damit zu tun, dass der Sommer halt eine große Bedeutung dort hat.
Stimmt. Und es abends noch so warm ist, dass man schlecht einschlafen kann?
Es spielt sich alles abends ab.
Ja.
Ne, das ganze Familienleben. Und das ist ja bei uns tatsächlich ein bisschen anders. Und die sind dann, die sind ja alle so kleine Prinzen und Prinzessinnen und werden endlos verwöhnt und bleiben auch lange zu Hause. Und das ist bei uns ein bisschen anders.
Aber Hotel Mama bis 40 kommt bei Ihnen nicht in Frage?
Nee, aber wir leben auch, das muss man sagen, das ist in Italien nicht nur deswegen so, weil die das alle so super finden im Hotel Mama, sondern weil die infrastrukturellen Bedingungen für junge Menschen in Italien auf Deutsch gesagt beschissen sind. Mhm. Die Jugendarbeitslosigkeit ist riesig.
Ja.
Man findet selbst mit einer guten universitären Qualifikation kaum einen Job.
Ja.
Erst recht keinen, mit dem man eine Familie versorgen könnte. Und der Grund, dass die so lange zu Hause wohnen, bis sie selber heiraten, hat einfach nur damit zu tun, dass die sich eine eigene Wohnung und ein eigenes Leben kaum leisten können.
Und ja, und da hat man oft auch keinen Platz. Und deshalb dürfen die ja auch so oft, also ich kenne das aus Neapel auf jeden Fall, können die zu Hause keinen Sex haben und müssen ja immer in ein Auto gehen, was sie von innen dann mit diesem Zeitungspapier aus Pflastern, damit keiner ins Auto gucken kann. Und dann läufst du vorbei an irgendeinem Auto. Oder manchmal gibt es so Plätze, da stehen 4, 5 von diesen Autos und das Auto wackelt nur die ganze Zeit. Und du weißt, das ist schon kurios, ne?
Naja, es ist eigentlich nicht kurios, es ist eigentlich ein Trauerspiel. Die haben viel weniger Entfaltungsmöglichkeiten als bei uns, also besonders in der Provinz in Italien. Man kommt da schlicht und einfach nicht weg. Sie können machen, was sie wollen und dann hängen sie da in so einem italienischen Dorf rum. Das ist ganz schwierig. Die versuchen alle abzuhauen und in die Großstädte zu kommen, wo sie aber dann eben keine richtigen Jobs finden. Das ist ein großes Problem in Italien.
Ja.
Wir finden es immer ulkig, dass die immer bei der Mama über dem Nudelteller sitzen, ne, und dann schon selber einen langen Bart haben. Aber für die ist es teilweise nicht so komisch.
Herr Weiler, wo ich Sie gerade da habe, ich muss Sie nach einer Geschichte noch fragen, die ich damals nicht mitbekommen habe, 2001, als Sie beim SZ-Magazin waren und da Chef waren. Und da gab es diese Titelstory, mit der Sie dann den japanischen Prinzen beleidigt haben. Also das war so ein Titelbild und also das Prinzenpaar war kinderlos und da wurde viel darüber diskutiert. Und da war so ein Titelbild, im Schritt des Kaisers gab es die Worte tote Hose.
Ja.
Das gab einen richtigen Shitstorm für Sie. Wie beängstigend war das? Und es kam, glaube ich, ein Anruf vom Außenminister sogar.
Ja, ja, das war unangenehm. Also die waren kinderlos, die beiden jedenfalls damals noch. Und wir hatten darüber eine Titelgeschichte gemacht. Und weil die kinderlos waren, habe ich in den Schritt seiner Hose getitelt Tote Hose. Die älteste Dynastie der Welt steht vor dem Aus. Mhm. Das war ein etwas blöder Witz, also war nicht, es war einfach, es ist uns einfach keine bessere Zeile eingefallen. Es war mehr eine Verlegenheit und wir haben aber nicht richtig drüber nachgedacht, denn das Kaiserpaar in Japan ist Stellvertreter Gottes. Das ist nicht so ein Reihenhausadel wie in Monaco irgendwie, sondern die spielen, die haben dort eine wichtige gesellschaftliche Funktion und die Kaisertreuen sind das, was wir hier in Deutschland als rechts bezeichnen würden. Also sich mit denen anzulegen, ist eine blöde Idee. Das Heft erschien lag ja der Süddeutschen Zeitung bei und die kommt auch in Japan raus mit einem Tag Verspätung, konnte man das da sehen und das hat wirklich sehr ernsthafte diplomatische Verwicklungen gezeitigt.
Und was haben Sie davon mitbekommen?
Also das kaiserliche Hofamt hat sich beim deutschen Außenministerium beschwert und hat meine Demission gefordert und die wollten Köpfe rollen sehen. Das war sehr, sehr unangenehm, auch für den damaligen SZ-Korrespondenten in Tokio. Und das Außenministerium hat sich gemeldet, hat gesagt, ihr spinnt wohl. Also wir kriegen echt diplomatische Schwierigkeiten, wenn ihr so dämliche Witze macht. Und ich sollte mich entschuldigen. Und das habe ich dann, also ich war dann an dem Wochenende in Japan überall in allen Zeitungen deutscher Journalist beleidigt, ganz Japan und so. Es war zum Glück aber vor Facebook, das muss man dazu sagen. Damals war so ein Shitstorm begrenzt auf den Veröffentlichungsrahmen japanischer Medien. Das wäre heute ganz anders gewesen.
Ja, klar.
Und ich musste mich dann entschuldigen, das habe ich auch gemacht.
Schriftlich
dann
anschauen.
Schriftlich, habe einen Entschuldigungsbrief formuliert, der wurde ins Japanische übersetzt, nach Japan gebracht und die haben das zur Kenntnis genommen und haben einen Brief zurückgeschickt, der wurde ins Deutsche übersetzt und kam dann von der deutschen Botschaft zu mir. Und da stand dann der großartige Satz drin, Wir sind vom Grad der Zerknirschung sehr angetan.
Das ist schön.
Und dann haben die mir, dann haben die mir vergeben. Und ich durfte dann, glaube ich, 2 Jahre nicht in Japan einreisen. Das war sozusagen die Strafe. Mhm. Aber die haben die Entschuldigung akzeptiert. Und danach war in Japan das kein Thema mehr. Von einer, sobald ich das akzeptiert hatte, verschwand das von einer Sekunde auf die andere aus den japanischen Medien.
Waren Sie in Japan mal danach wieder?
Leider noch nie.
Waren Sie vorher mal in Japan gewesen?
Auch nicht.
Auch nicht. Nee, gut. Wollen Sie jemals nach Japan?
Gerne. Okay. Ich glaube, das ist ein faszinierendes Land. Doch, ja. Möchte ich gerne mal hin.
Waren Sie fortan denn etwas vorsichtiger mit den Titelblättern oder haben Sie es dann wirklich abgehakt und haben gesagt, voraus? Denn eigentlich, ich finde es ja im Nachhinein eigentlich total lächerlich.
Also es ist ja total harmlos.
Es ist, klar, es ist harmlos. Und dass der Außenminister sich beschwert. Wer war das damals?
Joschka Fischer.
Joschka Fischer, dass der sich noch beschwert über
seine Kleinigkeit. Die hatten nicht Unrecht.
Ja?
Die haben argumentiert, wir können mit den Japanern nicht über den Walfang diskutieren, wenn wir sie gleichzeitig beleidigen. Es geht immer darum, das Gesicht zu wahren und so. Und die fühlten sich, das ist eine andere Kultur. Und die im Außenministerium, die haben befürchtet, dass sie mit denen Schwierigkeiten in der Kommunikation bekommen, bloß weil ich so einen blöden Witz mache.
Mhm.
Die haben sich wirklich geärgert. Und ich war hinterher nicht unbedingt vorsichtiger, aber ein bisschen mehr kulturelle Bildung beim Witzemachen ist nicht schlecht. Mhm. Ich war einfach nicht gebildet genug, um vorher zu wissen, dass man damit in Japan Ärger kriegt.
Ja. Gab es denn für Sie Ärger innerhalb der Redaktion in München?
Nö, also ich wurde damals schon so zum Rapport bestellt und was war denn da los, was haben sie denn da gemacht? Und das hatte aber dann letztlich keine Konsequenzen, denn es ist ja jetzt nichts gewesen, was jetzt wirklich auf Dauer diplomatisch oder sonst wie, oder es war jetzt ja auch nicht klagefähig oder so. Es war nicht so wie bei Erdogan oder so.
Jan Weiler, hier bei uns in SWR 3. Der neue Roman von ihm, der heißt Kühn hat Ärger. Und dann verraten Sie mir noch ganz kurz zum Schluss, wo gibt es denn in München das beste Bonsai-Parkett zu kaufen?
Das gibt es nirgendwo auf der ganzen Welt, denn das Bonsai-Parkett habe ich mir für dieses Buch ausgedacht.
In dem es um diese Schere auch geht, gerade in der Stadt München zwischen Reich und Arm. Und auch der Kommissar fragt sich, warum denn Leute so reich und trotzdem sympathisch sein können.
Genau.
All das in Kühn hat Ärger. Dann Dankeschön für heute. Viele Grüße nach München. Jan Weiler.
Tschüss.
Talk mit Thies.